Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht hier das Lukas-Evangelium im Mittelpunkt. Und wie bereits in einigen der vorangegangenen Sendungen erwähnt, gibt es viele Abschnitte im Bibeltext, die auch im Matthäus- und im Markus-Evangelium oder sogar in beiden vorkommen. Und da wir diese beiden Evangelien bereits ausführlich unter die Lupe genommen haben, erlaube ich mir, an den betreffenden Stellen im Lukas-Evangelium schneller als üblich voranzugehen. Das geschieht unter anderem auch deshalb, weil diese Sendereihe innerhalb von 5 Jahren einmal durch die ganze Bibel führen soll. Wenn es Ihnen in den Sendungen zum Lukas-Evangelium an der einen oder anderen Stelle zu schnell vorwärts geht, bitte ich Sie deshalb, wenn möglich, sich noch einmal die entsprechenden Sendungen zum Matthäus- und Markus-Evangelium anzuhören oder die Sendemanuskripte zur Hand zu nehmen. In den meisten Bibelausgaben ist direkt unter den Zwischenüberschriften ein Hinweis zu finden, wo der jeweils folgende Abschnitt in den anderen Evangelien zu finden ist. Mit dem 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums sind wir in der letzten Sendung nicht ganz durchgekommen. Deshalb geht es jetzt weiter mit dem letzten Abschnitt dieses Kapitels. Er beginnt mit Vers 36. Und wenn Sie eine Bibelausgabe besitzen, die normalerweise auf die entsprechenden Stellen in den anderen Evangelien hinweist, dann werden Sie feststellen, dass diesmal ein solcher Hinweis fehlt. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der vor uns liegende Abschnitt nur im Lukas-Evangelium und nirgends sonst zu finden ist. Immer wieder einmal ist Jesus bei anderen Menschen als Gast eingekehrt, weil er zu einem gemeinsamen Essen eingeladen wurde. Anscheinend nahm er Einladungen recht gerne an, weil man sich bei einer solchen Gelegenheit besser kennenlernen konnte. Aber selbst dann, wenn er nur deshalb zu einem Essen eingeladen wurde, weil ihm seine Gastgeber auf den Zahn fühlen wollten, selbst dann sagte Jesus offenbar nicht ab. Ich vermute nämlich, dass es sich bei dem Essen, von dem Lukas in Kapitel 7 seines Evangeliums berichtet, um kein reines Freundschaftsessen handelt. Gastgeber ist nämlich ein Pharisäer. Und gerade in dem Bibelabschnitt zuvor wurde berichtet, wie Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten hart kritisiert hat. In den Versen 36 bis 39 ist nun zu lesen: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Die ganze Szene mag uns heute irgendwie befremdlich vorkommen. Während Jesus, der Pharisäer und andere Gäste gemeinsam speisen, kommt da irgendeine Frau mit zweifelhaftem Ruf einfach ins Haus hineinspaziert. Wo gibt's denn sowas? Nun, im alten Orient war es durchaus üblich, dass sich Nachbarn einfach dazugesellten, wenn jemand zu Besuch kam. Vor allem, wenn es darum ging, beim Essen über ein bestimmtes Thema zu diskutieren. Entweder lehnte man sich als Nachbar irgendwo still an eine Wand und hörte zu, oder man hockte sich in eine Ecke. Sich in ein Gespräch einzumischen war nicht unbedingt üblich. Aber zuhören und zugucken war auf jeden Fall erlaubt. Zur damaligen Zeit saß man übrigens nicht auf Stühlen rund um einen Tisch, sondern man ließ sich zum Essen auf Liegepolstern nieder. Das heißt, man konnte sich richtig gemütlich ausstrecken, den Kopf auf einem Arm gestützt und unterhielt sich beim Essen über den niedrigen Tisch hinweg mit seinem Gastgeber. Die Frau, die im gerade gelesenen Bibeltext als Sünderin bezeichnet wird, also eine Prostituierte, kommt von hinten an Jesus heran und rutscht entweder auf Knien unbeobachtet zum Fußende seines Liegepolsters oder lässt sich dort auf die Knie nieder. Dann fängt sie an zu weinen. Höchstwahrscheinlich, weil sie Jesus schon vorher begegnet ist und von ihm die Vergebung ihrer Sünden empfangen hat. Vers 42, den ich gleich noch vorlesen werde, deutet das an. Allein die Tatsache, dass diese Frau im Haus des Pharisäers auftaucht, ist schon eine Peinlichkeit. Doch dann passiert ihr auch noch ein Missgeschick nach dem anderen. Einige Tränen der Frau fallen auf die Füße Jesu. Vor lauter Schreck, anders kann ich es mir nicht erklären, löst sie ihr Haar und kommt auf die verrückte Idee, damit die Tränen von Jesu Füßen abzuwischen. Doch damit macht sie ihn unrein, so dass er das gemeinsame Essen eigentlich abbrechen müsste, um nicht auch seinen Gastgeber und die anderen Gäste unrein zu machen. Dann fängt die Frau auch noch an, Jesus die Füße zu küssen und hört überhaupt nicht mehr auf, wie wir gleich noch aus Vers 45 erfahren werden. Und schließlich salbt sie ihm die Füße mit einem kostbaren Salböl, das eigentlich nicht für die Füße bestimmt ist, sondern das man als Zeichen einer besonderen Ehrung jemanden auf das Haupt zu gießen pflegt. Die ganze Situation ist an Peinlichkeit also kaum zu übertreffen. Der Pharisäer, bei dem Jesus zu Gast ist, hätte sicher alles getan, um draußen auf der Straße nicht mit dieser Frau gemeinsam gesehen zu werden. Doch jetzt hält sie sich in seinem Haus auf. Und er wundert sich darüber, dass Jesus anscheinend ganz geduldig alles über sich ergehen lässt. Wenn dieser ein Prophet wäre, denkt sich der Pharisäer, der übrigens Simon heißt, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus aber bleibt gelassen, obwohl er weiß, wer diese Frau ist. Ihn interessiert nicht ihr schlechter Ruf, sondern er sieht ihr Herz an. Weiter ab Vers 40. Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Simon, ich habe dir etwas zu sagen.« Er aber sprach, »Meister, sag es.« Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er's beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Soweit die Verse 40 bis 48. Jesus wendet sich dem Pharisäer zu. Er spricht ihn ganz persönlich an mit seinem Namen, der vorher gar nicht genannt wurde. Damit zeigt Jesus, dass er auch an ihm, an Simon den Pharisäer, interessiert ist. An demjenigen, der bei sich selbst gesagt hatte, wenn Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist. Nun führt Jesus ihm vor Augen, dass er selbst diese Frau durch und durch kennt, während er, der Pharisäer, sie nur nach ihrem Äußeren und ihrem schlechten Ruf beurteilt hat. Nun behaupten manche Bibelausleger, dass Jesus der Frau ihre Sünden vergeben hat, weil sie voller Hingabe seine Füße mit Tränen benetzt, sie mit ihrem Haar getrocknet und mit dem kostbaren Salböl gesalbt hat. Auch der abschließende Satz in Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben, deutet scheinbar darauf hin. Doch eine gute Tat reicht niemals aus, um Sündenvergebung zu erlangen. Außerdem erzählt Jesus ja dieses kurze Gleichnis von einem Gläubiger, der zwei Schuldnern ihre Schulden erlassen hat. Der Schuldner, dem die größere Summe Geldes erlassen wurde, steht für die Sünderin. Also kann man davon ausgehen, dass sie Jesus zuvor schon einmal begegnet ist und dass er ihr bereits zu diesem Zeitpunkt ihre Sünde vergeben hat. In das Haus des Pharisäers kommt sie deshalb, um Jesus gegenüber ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Deshalb hat sie auch das kostbare Salböl dabei. Ich muss gestehen, ich wäre bei diesem Essen im Hause des Pharisäers Simon gern dabei gewesen. Diese Frau hat wahrhaftig erlebt, wie wunderbar es ist, eine große Portion Sünde einfach vergeben zu bekommen. Das führte zwar dazu, dass es im Haus des Simon beinahe zu einem Eklat gekommen wäre, aber Jesus hat sich schützend vor sie gestellt. Und Simon wurde einerseits entlarvt als einer, der seinem Gast nur Höflichkeit, aber keine Liebe entgegenbrachte. Andererseits bleibt es seine Entscheidung, sich in die Rolle des anderen Schuldners aus dem Gleichnis hineinzuversetzen, dem die geringere Schuld ebenfalls erlassen wurde. Ich lese die beiden restlichen Verse aus Kapitel 7. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, gemeint ist Jesus, der auch die Sünden vergibt. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Das 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums beginnt mit einer kurzen Bemerkung über einen Sachverhalt, der auch heute noch allzu oft übersehen wird. Und zwar geht es darum, dass es unter den Nachfolgern Jesu auch viele Frauen gab, was von einigen Zeitgenossen Jesu sicher als anstößig empfunden wurde. Doch damit nicht genug. Einige Frauen unterstützten Jesus und seine Jünger auch finanziell, damit ihr Lebensunterhalt, während sie durchs Land umherzogen, gesichert war. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 3. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Im Lukas-Evangelium Kapitel 8 folgen nun insgesamt 8 Textabschnitte, von denen die meisten zusätzlich sowohl im Matthäus- als auch im Markus-Evangelium zu finden sind. Natürlich stimmen diese Abschnitte in den verschiedenen Evangelien nicht wörtlich, wohl aber inhaltlich überein. Deshalb werde ich sie nun weitgehend am Stück vorlesen und jeweils nur ein paar kurze Erläuterungen dazu geben. Das Gleichnis vom Sämann in den Versen 4 bis 15 lasse ich allerdings ganz weg, weil es doch ziemlich bekannt sein dürfte. Es wäre jedoch gut, wenn Sie sich nach der Sendung Zeit dafür nehmen könnten, diesen Abschnitt einmal durchzulesen, um ihn sich in Erinnerung zu rufen. Und nun die Verse 16 bis 18. Das Gleichnis von der Öllampe. Jesus sprach, niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen soll. So seht nun darauf, wie ihr zuhört, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Dieses Gleichnis will die Hörer dazu anspornen, für Jesus tätig zu werden. Sie sollen Lichter sein in der Welt, denn wer die Botschaft Jesu gehört und für sich angenommen hat, der will und soll sie auch an andere weitergeben. Ich lese weiter ab Vers 19. Da geht es gewissermaßen um die Verwandtschaftsverhältnisse, die sich durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus ergeben. Das Lukas-Evangelium berichtet: Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Jesus hat seine Verwandten gewiss nicht gering geschätzt, aber noch mehr als die Blutsverwandtschaft zählt die geistliche Verwandtschaft. Das bekommen manche Christen auch zu spüren, wenn sich Angehörige distanzieren, weil sie mit dem Glauben an Jesus nichts am Hut haben. Doch ganz gleich, wie gut die Beziehungen zur eigenen Verwandtschaft auch sind, durch das Gleichnis zeigt Jesus, wie eng er sich mit jedem einzelnen Christen verbunden fühlt. Ich komme zum nächsten Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Die Verse 22 bis 25 berichten darüber, wie sich Jesus als Herr über Wind und Wellen erweist. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab, und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Jesus hatte seine Jünger gebeten, mit ihm den See Genezareth zu überqueren. Jesus nutzte die Zeit für ein kleines Nickerchen, denn offenbar war er ziemlich müde. Ein außergewöhnlich heftiger Wind kam auf. Aus dem Wind wurde ein Sturm. Doch Jesus schlief weiter. Die Jünger bekamen es mit der Angst zu tun und fürchteten zu kentern. Nicht der Sturm an sich, sondern die Ängstlichkeit der Jünger brachte Jesus letztlich dazu, etwas zu unternehmen. Er bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, heißt es im Bibeltext. Der Ausdruck, der hier im griechischen Originaltext steht, erinnert mich an einen wütend bellenden Hund, der durch seinen Besitzer zum Schweigen gebracht wird. Wie oft habe ich das schon selbst erlebt, dass Jesus echte und vermeintliche Bedrohungen in meinem Leben, die mir große Angst gemacht haben, in ihre Schranken gewiesen hat. Wenn ich solche Situationen dann hinter mir lassen konnte, hatte ich meistens das Gefühl, Jesus noch ein bisschen besser kennengelernt zu haben. In dem nächsten Bibelabschnitt geht es um die Heilung eines besessenen Gerasenas. In diesem Fall gibt es größere Unterschiede zu den entsprechenden Berichten im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Bei Matthäus zum Beispiel ist nicht von Gerasenern, sondern von Gadarenern die Rede, weil die Gegend nach der Stadt Gadara benannt ist. Sie liegt etwa 10 Kilometer südöstlich des Sees Genezareth. Der Name geht auf einen der 12 Stämme Israels zurück, nämlich auf den Stamm Gad. Des Weiteren berichten Matthäus und Markus über 2 besessene Gadarener bzw. Gerasener, während sich Lukas in seinem Evangelium auf einen von den beiden konzentriert und sein Schicksal noch eindringlicher beschreibt. Ich meine, dass hier seine Ausbildung als Arzt eine Rolle spielt. Sein Bericht zeigt deutlich, eine psychische Erkrankung ist etwas anderes, als von einem bösen Geist besessen zu sein. Dieser besessene Mann hatte einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit verloren. Er wohnte in Grabhöhlen, lief ohne Kleider umher und war nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne. Ich lese nun aus Lukas 8, die Verse 26 bis 39. Und sie, Jesus und seine Jünger, fuhren weiter in die Gegend der Gerasena, die Galiläa gegenüberliegt. und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut: »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht!« Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt, und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn: »Wie heißt du?« Er antwortete: »Legion«, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach: »Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat.« Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Soweit die Verse 26 bis 39. Als Jesus den bösen Geist in dem Mann fragte, wie er denn heißt, antwortete er: »Legion«, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren, so heißt es in Vers 30. Eine römische Legion, auf die dieser Name offenbar anspielt, bestand aus mehreren tausend Soldaten. Entsprechend fuhr der unreine Geist, der von sich behauptete, aus vielen Geistern zu bestehen, in eine ganze Legion von Schweinen. Von etwa 2000 weiß Markus zu berichten. Und noch etwas verbindet den unreinen Geist bzw. die unreinen Geister mit den Schweinen. Auch die Schweine gelten nach dem alttestamentlichen Gesetz als unrein. Trotzdem sind die Menschen in der Gegend offenbar sehr um ihre Schweineherden besorgt. Sie bitten, Jesus aus ihrer Gegend wegzugehen. Obwohl der besessene Mann eine Wandlung durchgemacht hat, wie man sie kaum fassen kann. Die Menschen fanden den Mann sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, heißt es in Vers 35. Aber ist es nicht auch heute noch so, dass manche Menschen auf Jesus verzichten, weil ihnen anderes, was noch viel weniger wert ist als eine Schweineherde, wichtiger ist? Jesus erfüllte den Menschen ihren Wunsch, verließ die Gegend der Gerasener und erreichte mit seinen Jüngern wieder das gegenüberliegende Ufer des Sees Genezareth. Ich lese weiter ab Vers 40. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte: »Wer hat mich berührt?« Als es aber alle abstritten, sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Soweit die Verse 40 bis 48. Petrus weist uns hier auf ein interessantes Detail hin. Das Gedränge um Jesus herum war so groß, dass er vermutlich von Dutzenden von Leuten berührt wurde. Aber nur die Frau, die ihn mit dem Wunsch berührt hatte, gesund zu werden, wurde tatsächlich gesund. Nicht die Berührung, sondern ihr Glaube war das Entscheidende. Wie Jesus auch bestätigt, indem er sagt: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Weiter ab Vers 48. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen, als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf! Und ihr Geist kam wieder, und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Immer wenn ich den vorletzten Vers höre oder lese, muss ich irgendwie lächeln. Erst gab es da diese hochdramatische Situation. Vater und Mutter bangen um das Leben ihres Töchterchens. Dann wird Jesus geholt, aber alles scheint vergebens. Dann tut Jesus ein Wunder, das in die Geschichte der Christenheit eingeht. Und das vom Tode auferweckte Mädchen? Sie denkt wahrscheinlich nur an das eine: Wann gibt's denn hier mal endlich was zu essen? Und wie reagiert Jesus darauf? Mit Vorhaltungen, dass sie sich bitteschön erstmal bei ihm bedanken möge, oder mit einem theologischen Fachvortrag zum Thema Auferweckung? Nein, nichts von all dem. Er sagt denen, die noch außer sich vor Freude sind, sinngemäß: Das arme Mädchen hat Hunger, gebt ihm was zu essen. Einfach herrlich, wie sich Jesus, der Sohn Gottes, auch um die ganz einfachen menschlichen Bedürfnisse kümmert. Mit Kapitel 9 erreichen wir in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel eine neue Phase des öffentlichen Wirkens Jesu. Denn er sendet seine Jünger aus, damit sie von Dorf zu Dorf ziehen, die Botschaft vom Reich Gottes predigen und Kranke gesund machen. Für die Jünger, die nun eine Zeit lang ohne Jesus unterwegs sind, wird diese Erfahrung zu einer echten Bewährungsprobe. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Sendung aus der Reihe Durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.